Auch ich danke recht herzlich für die Einladung und berichte Ihnen anfangs von einem Artikel, der erst in der elektronischen, aber nicht in der Printform vorliegt, nämlich in unserem Flaggjournal Fertility and Sterility, wobei nicht das Thema, dem wir uns kurz widmen heute, vielleicht das Interessante ist, sondern der Senior Autor. Der Senior Autor ist Microsoft. Denn tatsächlich haben sich Microsoft und Google zu einer Koalition zusammengeschlossen und lassen alle Informationen, die ihnen bekannt sind, vor allem von allen Lebewesen, drüber laufen unter dem Aspekt des heutigen Abends, nämlich warum altern Spezies von der Einzelle angefangen bis zum Homo sapiens und wie hängt das letzten Endes auch mit der Reproduktion und mit der Erhaltung der Art zusammen. Sie haben eine Kompanie gegründet, Calico, die mit 20 Milliarden Dollar ein Startkapital hat. Und aus dem kann man sich schon den Schluss herausdestillieren, dass es diesen Herrschaften ernst, dass diese Herrschaften es ernst meinen. Wobei in dem Karton der vorher gezeigten Arbeit hier nur fragmentarisch die Frage gestellt wird, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Lebensspanne eines Menschen und zwischen seiner Fertilitätsaktivität? Und so wie es jetzt ausschaut, sind beide Parameter tatsächlich eng aneinander assoziiert, denn für die Evolution ist die Erhaltung der Art das Wichtigste. Und die Lebensdauer wird kalibriert, wie lange die Reproduktion notwendig ist, um diese Spezies zu erhalten. Das ist das erste Resultat dieser Koalition, das erste wissenschaftliche Resultat und zeigt, dass die Fortpflanzung auf der einen Seite und die Lebensdauer auf der anderen Seite tatsächlich zusammenhängen. Jenen Lokus, worauf Sie sich momentan sehr konzentrieren, ist eigentlich schon ein seit längerer Zeit bekanntes Gen, das in der Laienpresse auch als das Methusalem-Gen bezeichnet wurde und das man zunächst bei der Hydra gefunden hat. Man weiß ja, dass die Hydra letzten Endes eine Lebenszeit hat, die ist unlimited. Es sei denn, sie werden gefressen oder sie werden von Fischern gefangen. Und die verantwortlichen Gene oder das verantwortliche Gen dafür ist das FOXO, also Forkhead, weil es zunächst bei der Drosophila-Fliege beschrieben wurde. Und das reguliert die Progenitorzellen, die Stammzellen, von denen Hydra ja nur wenige hat und deswegen ist die Causa wesentlich einfacher und überschaubarer. Allerdings, und diese beiden Damen waren die Pioniere, die das gefunden haben, Focus hat damals berichtet und die Arbeit hat das letzten Endes auch in der Wissenschaft bekannt gemacht, die PNAS hat darüber erzählt, dieses FOXO3A gibt es nicht nur bei der Hydra, sondern gibt es auch beim Homo sapiens und diese beiden Damen haben das bei den German Centenarians untersucht. Und die haben eine besonders aktive Form dieses Gens, wobei die Progenitorzellen und die Stammzellen natürlich auch hier betroffen sind. Also dieses Hydra-Gen gibt es nicht nur bei der Hydra, sondern das gibt es auch beim Homo sapiens. Und dieses Gen, meine Damen und Herren, beziehungsweise das Protein, und das ist jetzt der Punkt, das steuert und überwacht die Alterung der Eizellen und des Ovars. Das heißt, die Ovarien, die ja leider ein Ablaufdatum haben, die werden von diesem Gen bzw. von diesem Protein, das auch in die Langlebigkeit des ganzen Körpers involviert ist, die werden hier auch reguliert und gesteuert. Das FOXO3-Gen hat die Möglichkeit, dass es den Verlust der Eizellen, der ja graduell im Laufe des Lebens zunimmt, supprimiert. Das heißt, es erhält mehr oder weniger die Eizellen in ihrer aktiven Phase. Die Mechanismen sind bekannt, das geht über eine Reihe von Translatoren, wobei der wichtige Punkt darin besteht, dass es zu einer Follikelretierung kommt, das heißt, es kommt nicht zu einem Verbluten der Eizellen, sondern die bleiben erhalten und damit prolongiert sich letzten Endes auch die Möglichkeit der reproduktiven Lebensphase für die Säugetiere und möglicherweise auch für den Homo sapiens. Etwas, was natürlich momentan durch das späte Kind auch einen gesellschaftlichen und einen soziologischen Relevanz hat. So schaut das vereinfacht aus, also dass die normale Eizelle hat normalerweise genug FOXO3, um den Eierstock bis zum 50. Lebensjahr zu erhalten. Wenn FOXO3 fehlt, dann kollabieren die Eizellen und sie beginnen also sich zu verbrauchen und zu altern und damit ist der Alterungsprozess Prozess des Eierstocks mehr oder weniger präjudiziert. Die Granulosa-Zelle ist der Ort, wo dieses FOXO3-Gen aktiviert wird und ihr hier wart oder hier wächt dieses Gen über die Möglichkeit, den Alterungsprozess der Ovarien zu verlangsamen oder zu beschleunigen. Das Ganze steht mit einem Hormon, das bei uns in der Gynäkologie ganz wichtig ist, in einem Crosstalk, nämlich das antimüllersche Hormon, von dem man ja weiß, dass es ein Parameter ist, ob die Frau noch schwanger werden kann oder nicht. Also FOXO und AMH sind in einem permanenten Dialog und zeigt weiter, dass hier wahrscheinlich auch Möglichkeiten der Intervention vorhanden sind. Das zweite ist der Durchbruch des Jahres 2014, der immer Ende Dezember von Science bekannt gegeben wird und schon ab November wartet die wissenschaftliche Gemeinde, was wird der nächste Durchbruch sein, wer wird hier praktisch gewählt werden. Und dieses Jahr, meine Damen und Herren, oder besser gesagt letztes Jahr, war es ein Experiment, das irgendwie fast an die Urzeiten der Transplantationschirurgie, die ja auch lange Zeit nicht funktioniert hat, aber immer wieder versucht hat, erinnert, nämlich an die sogenannte Parapiose. Das Parapiose-Experiment war der Durchbruch des Jahres, der Breakthrough, und dabei hat man junge Tiere mit alten Tieren in einer Parapiose über die Zirkulation assoziiert, und hier ist das eingetreten, was man immer schon gemunkelt hat, was man aber in das Reich der Alchemie abgeschoben hat, nämlich dass es offensichtlich zu einer Rejuvenierung der alten Organe kommt und des alten Organismus. Die Diskussion um das Nabelschnurblut, das können Sie sich vorstellen, wird jetzt natürlich im angelsächsischen Bereich extrem akzeleriert, egal wie man das jetzt auch von Österreich her betrachtet. Bevor die Sperrfrist noch abgelaufen ist, hat sich die FAZ nicht daran gehalten und hat die Sperrfrist gebrochen und hat den Faktor dargestellt, der möglicherweise dafür verantwortlich ist, dass das junge Blut den alten Organismus verjüngt. Und dabei handelt es sich um den Cross-Differentiation Faktor Nummer 11. Das ist ein Protein aus der großen Familie des TGF-Beta bzw. des Aktivins, hat auch mit dem weiblichen Alterungsprozess zu tun. Und die Amy Vegas, die war die, die das Experiment schon seit längerer Zeit gemacht hat, zählt momentan zu dem am meist zitiertesten Wissenschaftler, und die hat tatsächlich die Frage gestellt: Wenn es dieser Faktor ist, dann brauchen wir gar nicht mehr alchemistisch experimentieren und Blut zusammenschließen, sondern wir nehmen einfach diesen Faktor und injizieren ihn, nicht? Die Jugend aus der Spritze. Und das hat sie auch tatsächlich gemacht, und tatsächlich ist das eingetreten, was man ebenfalls noch als utopisch vor kurzem eingereiht hat, nämlich, das ist die Arbeit in Zell, dass es zu einer Rejuvenierung und zu einer Revertierung von altersassoziierten Erkrankungen, vor allem im kardialen Bereich, kommt, aber nicht nur im kardialen Bereich. Hier laufen jetzt Studien auch beim Morbus Alzheimer etc. etc. Und man versucht natürlich hier, sich auf diesen Cross-Differentiation Faktor 11 intensiv zu stürzen und auch Mittel und Wege zu finden, um ihn im Alter anzuregen. Faktum ist, dass die embryonale Entwicklung mit dem Alter enger assoziiert ist, als man glaubt, und dass man jetzt versucht, den dritten Code zu knacken, nach dem genetischen und dem epigenetischen. Und das zeigt Ihnen etwas, was wir Gynäkologen im Ultraschall immer sehen, nämlich die Entwicklung des hämatopoetischen Systems beim Embryo. Sie sehen, der Dottersack ist die erste Quelle, wo sich die blutbildenden Zellen bilden, und dann in der Mitte der Schwangerschaft wird das in der Leber durchgeführt, der embryonalen Leber. Und dann gegen Ende der Schwangerschaft wandern die hämatopoetischen Stammzellen von der Leber des Embryos in den Knochen. Und der Faktor, der das macht, ist interessanterweise das Parathormon. Jenes Parathormon, das jetzt auch angedacht und auch schon eingesetzt wird, um vor allem in einer anabolen Weise auch den trabekulären Anteil, das ist ja der, der in der Menopause als erster abfällt, zu restituieren. Und dieser trabekuläre Anteil des Knochens ist deswegen von so großer Bedeutung. Und wir Gynäkologen sehen ja den Knochen nicht nur von der Fraktur und von der Stabilität, sondern ich traue mir zu sagen, wir haben hier einen vielleicht doch etwas weiteren Blick. Dieser trabekuläre Anteil ist deswegen so wichtig, und das ist eine Arbeit, die von uns im Blatt schon vor einigen Jahren publiziert worden ist, weil hier die Progenitorzellen, die Stammzellen, die Reservezellen des Organismus ruhen und den Körper ununterbrochen regenerieren, wenn irgendwo etwas kaputt geht. Also die embryonalen Faktoren, die im Rahmen des Parathormons für die Ausbildung der hämatopoietischen Stammzellen und für die Ausbildung des fetalen Knochens verantwortlich sind. Der Einsatz jetzt in der Peri- und Postmenopause zur Behandlung der Osteoporose und auch der Aspekt, dass dieser Teil des Knochens für die Verjüngung und für die Regeneration wichtig ist, das sind schon Perspektiven, die uns Gynäkologen natürlich sehr, sehr bewegen. Da wir ja auch andere Substanzen und andere Stoffe immer wieder während der Schwangerschaft untersucht haben, wie zum Beispiel Arbeiten von unserer Klinik, das Stickmonoxid. Dieses Stickmonoxid, das für die Wehentätigkeit und für die Reproduktion verantwortlich ist, allerdings auf der anderen Seite mehr oder weniger als Nitropräparat auch für die Mikrozirkulation des alternden Organismus mit positiv in dem Fall verantwortlich ist. Oder das Progesteron. Das Progesteron, das Zauberhormon. Sie haben hier eine Frau, die in der zweiten Zyklusphase ein schweres Schädelhirntrauma erleiden muss. Sie hat eine wesentlich bessere Prognose, als wenn das Schädelhirntrauma in der ersten Zyklusphase oder während der Menstruation stattfindet. Und zwar deswegen, weil zu diesem Augenblick sie eben dieses Progesteron besitzt und das Progesteron quasi ein Regenerationshormon des Gehirns ist, wo klinische Studien laufen, in einer Art und Weise, wie man sich das auch unter den Neurologen gar nicht vorgestellt hat. Dieses Progesteron, das natürlich als dialektisches Hormon, eine Arbeit wieder aus unserer Klinik, für die Schwangerschaft essentiell ist. Und so wird momentan die Koalition nicht müde, den dritten Code zu knacken, nämlich nicht nur den genetischen, der ja schon geknackt ist, den epigenetischen, der bereits geknackt worden wird oder sein wird in Kürze. Der dritte Code, meine Damen und Herren, ist der Schwangerschaftscode. Und die einfache Frage ist, können wir von der Schwangerschaft lernen? Bei der Anosmie zum Beispiel ist ja das schon in klinischen Studien durchgeführt. Was können wir von der Schwangerschaft lernen, damit wir den alten Menschen bis zu einem gewissen Grad eine gesündere und eine restitutive Gesundheit wieder ermöglichen? Das ist der dritte genetische Code und der ist interessanterweise auch hier vorgestellt worden in Kanada im März bei dieser großen Zukunftskonferenz, Drusen da, so sprechen die das aus, also die Wahrheit und das Wagnis. Und wo man sich intensiv mit der Frage beschäftigt hat, inwieweit hängen Reproduktion auf der einen Seite und unsere Lebensdauer auf der anderen Seite zusammen und haben wir möglicherweise zwei große Projekte in den nächsten 30 Jahren, nämlich erstens die Besiedelung des Mars und zweitens die Verdoppelung unserer Lebenszeit. Und beide hier Anwesenden haben gesprochen und der Präsident dieses Meetings ist dann zum Schluss ans Pult gegangen und hat gesagt, das klingt natürlich sehr utopisch, aber meine Damen und Herren, wir machen Sie aufmerksam, wir brechen nicht die Naturgesetze, wir wenden sie an. Das, was wir machen, wir reizen sie aus und Sie können sicher sein, dass da einige Überraschungen auf uns warten. Ich danke Ihnen herzlich.